Wunderbar, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Ja, sozusagen, mein Vortrag ist heute mal in zwei Teile geteilt, sozusagen nicht wundern, deswegen sozusagen zwei Slide Decks in einem. Den ersten Teil, den wir jetzt auf Video aufzeichnen, Testmanagement mit Visual Studio 2013. Geht es ungefähr knapp eine halbe Stunde. Wird starten mit ein paar Slides und dann nochmal zum Schluss eine Demo und dann sozusagen für euch nochmal, wo ihr dann auch komplett eingrätschen dürft, einen kleinen Teil zum Coded UI sozusagen, die nächsten Schritte nach dem ganzen Thema Testmanagement und manuelle Testausführung. Mein Name ist Nico Orschel, arbeite bei der AIT als TFS oder als IAM Consultant letztendlich. Mache das Ganze jetzt mittlerweile schon ein paar Jährchen, so knapp 5 Jahre. Also kenne sozusagen so alles nahezu von TFS 2005, die Anfangszeiten bis jetzt 2013, beziehungsweise auch deine nachfolgende Version. Und genau, bin auch letztendlich jetzt seit knapp 2 Jahren für das Thema IAM auch von Microsoft ausgezeichnet, nämlich genau mit dem MVP-Titel. Und sozusagen mein Themenbereich einfach an der Stelle ist Testmanagement und Coded UI-Tests. Und das schauen wir uns heute einfach mal gemeinsam an. Eine kleine Agenda habe ich auch. Sozusagen, wir werden erstmal kurz beginnen, so generell erstmal über ein paar aktuelle Herausforderungen beim Thema Testmanagement, speziell jetzt mit den Microsoft-Tools zu schauen und was jetzt aktuell Kunden in ihren Prozessen sozusagen für Problemstellungen haben. Dann schauen wir uns nochmal kurz an, was gibt es da eigentlich zum Thema Testmanagement in der Visual Studio-Familie. Wie ist das eigentlich positioniert? Was mache ich mit welchem Tool? Was mache ich halt auch nicht mit welchem Tool? Dann sozusagen steigen wir nochmal konkret ein das Thema, wie mache ich jetzt eigentlich dann auch Testmanagement mit den Microsoft-Werkzeugen? Und zu guter Letzt nochmal auch letztendlich das Thema dann, nachdem wir auch alles geplant haben, wollen wir auch die Tests ausführen und zurückreporten Ergebnisse. Schauen wir uns also das Thema dann auch nochmal kurz an. Generell, wenn man sozusagen ich aktuell in viele Projekte reinkomme, sozusagen tritt man auf die paar Punkte, die ich jetzt hier gerade mal aufgelistet habe, sozusagen, was ist so ein aktuelles Problem? Ja, wir haben aktuell, sage ich mal, sieht man auch bei Microsoft ganz gut, beim TFS, wir haben Release-Zyklen, die mittlerweile so angekommen sind bei, sage ich mal, zwischen 2 und 4 Wochen, werden neue Artefakte generiert im Rahmen der agilen Prozesse. Das heißt, wir haben sehr viele kleine Zwischenversionen, sehr viele Auslieferungen. Wir sind quasi weg von diesem Release-Modell sehr oft, wo es quasi darum geht, wie früher beim Visual Studio 2010 zum Beispiel noch oder Visual Studio 2008, wo wir alle 2 Jahre über mal ein neues Release geredet haben, sind wir mittlerweile bei alle 3 Wochen. Und das natürlich bedeutet auch konkrete Herausforderungen für mich bei der Testplanung. Ich kann halt nicht mehr diesen einen riesen Testplan machen, wo ich sage, ich teste mal alles durch. Das funktioniert nicht mehr. Also muss ich das jetzt endlich in meinem Plan berücksichtigen. Des Weiteren ändert sich natürlich auch das Zusammenarbeitsmodell. Zum einen mit Kunden. Kunden fordern bei uns immer mehr auch, dass sie quasi in den Projekten mit eingebettet sind. Das heißt, sowohl Zugriff auf Sourcen haben, als auch natürlich auf die ganzen Testdaten. End-to-End-Tests zum Beispiel, dass die idealerweise auf dem gleichen System das Ganze mitmachen. Und das Gleiche gilt natürlich auch zum Schluss mit den Zulieferern. Des Weiteren haben wir sozusagen auch immer mehr so Themen wie Multiplattform, auch in der Microsoft-Welt. Ein gutes Thema, wo Sie das aktuell schon gesehen haben, wo sich der TFS sich auch in diese Richtung entwickelt, ist zum Beispiel mit TFS 2013. Plötzlich habe ich neben dem reinen TFS-Versionskontrolle habe ich so Themen wie Git. Und das Gleiche natürlich begegnet uns auch beim Thema Testmanagement, wo dann einfach plötzlich so Themen jetzt hochkommen wie ich habe Tablets, ich habe Smartphones, ich habe vielleicht auch Linux, Solaris oder was auch Macs, die ich in meine Entwicklung einbetten will. Das heißt sozusagen die Entwicklungsplattformen sind mittlerweile auch relativ breit gestreut. Oder halt auch einfach, wo so ein Thema auch reinkommt, was wir uns heute anschauen, einfach so Geschichten wie, man ist im regulierten Umfeld. Ich darf in eine Testumgebung keine zusätzliche Software reinbringen. Das ist auch was ich adressieren muss. War in der Vergangenheit ein Problem. Mittlerweile gibt es da ganz elegante Lösungen. Oder halt auch Themen Cloud, Testumgebung, ja, Testautomatisierung, also querbeet. Ja, genau, das hatten wir gerade schon mal kurz. Also letztendlich herausfordert immer wieder, gerade jetzt bei den agilen Prozessen, sehr kleine Sprints und das Ganze will ich, wie gesagt, in meiner Planung berücksichtigen. Wir gehen aber gleich nochmal im Detail darauf ein, deswegen springen wir mal weiter. Die Basis für die ganze Entwicklung ist, für das Thema Testmanagement ist bei uns nach wie vor der TFS. Hier jetzt im Speziellen für uns heute interessant das Thema Projektmanagement und auch Testfallverwaltung und End-to-End-Traceability. Das heißt, ich will auch verfolgen können, okay, von meiner Entwicklung, der Entwickler checkt etwas ein, bis entsprechend zu meinem Testfall will ich eine durchgängige Kette haben. Das heißt, auch ein Tester soll sozusagen in der Lage sein, sich durch die verschiedenen Artefakte des Prozesses sozusagen durchzuarbeiten, idealerweise bis zum Quellcode runter. Und er soll natürlich auch integriert arbeiten können mit den anderen Bestandteilen. Das heißt sozusagen, wir wollen bewusst an der Stelle Toolgrenzen oder Medienbrüche aufbrechen, sondern wir wollen die Teams zusammenführen zu einer Einheit. Und da letztendlich kann uns der TFS unterstützen. Ja, das, was wir heute dann machen werden, findet primär im Visual Studio statt. Also da vielleicht nicht wundern, wenn ich permanent vom Visual Studio rede. Visual Studio ist für mich die komplette Palette TFS, Testmanager und natürlich auch das, was wir uns heute primär in der Demo anschauen werden, auch das Thema Testmanagement mit dem Web Access spielt damit auch rein. Genau. Wenn man das Ganze mal ein bisschen positionieren, sozusagen, wir haben ja da in dieser TFS-Grafik viele Begriffe gehabt, Visual Studio. Dann hat man noch diverse Serverprodukte aufgelistet. Wenn wir jetzt mal rein über das Testmanagement reden, komme ich sozusagen aktuell so auf diese drei Blöcke. Das heißt, mein Prozess beginnt zunächst im Microsoft Test Manager. Das heißt, was ich da mache, ist, ich plane jetzt endlich die To-Do-Liste meiner Tester. Das heißt, ich schreibe für meine Anforderungen, schreibe ich meine Testfälle, für diese gegebenenfalls auch manuell aus. Das beginne ich, damit starte ich sozusagen im Test Manager. Das ist mein erster Schritt. Was ich auch mit dem Testmanager mache, das ist sozusagen das Testmanagement-Tool für den Endanwender auf seinem PC. Die nächste Stufe dazu ist dann das Visual Studio. Das brauche ich in dem Prozess an den Stellen, wenn sozusagen die manuelle Testausführung an ihre Grenzen gerät. Ich kann ja mit dem Testmanager, kann ich ja bestimmte einfache Schritte aufzeichnen, kann die wiedergeben. Aber ab einem gewissen Grad, wenn ich sozusagen verschiedene Varianten habe, wie ich das ausführen kann oder ich muss auf Umgebungen reagieren, gerät das einfach an seine Grenzen. Und das ist dann die Stelle, wenn es um solche Anpassungen geht, von diesen Aufzeichnungen, wo ich dann im Visual Studio sozusagen das Ganze weitertreibe. Das ist dann auch der Ort, wo das Thema automatisierte Testausführung primär aufgehangen ist. Partiell kann ich sowas mit dem Testmanager auch machen, aber, sage ich mal, sehr, sehr, sehr stark eingeschränkt. Und zu guter Letzt, wenn ich meinen Test automatisiert habe, kommen wir dann sozusagen zu dem Thema Testumgebung. Was ich dort dann mache, ist, ich kann sowohl existierende Maschinen nehmen, das kann sein, Sie haben irgendwie eine virtuelle Maschine auf dem VMware-Cluster, die Sie gerne an Ihren TFS anbinden wollen, an Ihren Entwicklungsprozess. Und das Ganze kann ich halt machen mit sogenannten Standardumgebungen oder sozusagen der Schritt weiter noch ist, virtuelle Testumgebungen zu verwenden, die auf Hyper-V-Basis laufen. Dort kann ich dann solche Dinge auch machen wie, ich kann mir einen Baukasten zusammenstellen aus Images und kann diese flexibel über meinen Testmanager zusammenstellen. Deswegen sozusagen auch oben der Punkt beim Testmanager, Testumgebungsmanagement. Das ist mein Dreh- und Angelpunkt, um auch diese Testumgebung zu verwalten. Und was man da sozusagen dann machen kann, ist im Unterschied zu den physischen Umgebungen, ist, dass ich die zum einen auch klonen kann. Das heißt, ich setze einmal das Ganze auf und kann dann sozusagen so ähnlich wie sie irgendwelche Word-Dateien kopieren, kann ich dann meine Testumgebungen auch kopieren. Das geht bei den Standardumgebungen an der Stelle nicht. Oder halt auch so Themen wie Snapshots zurücksetzen, das unterstützen einfach diese Standardumgebungen nicht. Aber ansonsten grundlegend die Features, die restlichen, wie jetzt, sag ich mal, Release ausrollen, Tests ausführen, die automatisiert sind, das ist zwischen beiden Typen das Gleiche. Okay, ja, wenn wir jetzt sozusagen zum Thema dann Testmanagement im Speziellen mal kommen, zum MTM, zu diesem grünen Teil, dann haben wir aktuell verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Beim Visual Studio 2010 bzw. die Anfangszeit vom Visual Studio 2012 hatten wir sozusagen nur die linke Welt zur Verfügung. Das ist nämlich der sogenannte Testmanager. Das ist sozusagen das Testmanagement-Werkzeug für Sie. Das können Sie sich lokal auf dem Rechner installieren. Läuft sozusagen nur auf Windows-Plattformen. Mit dem kann ich sozusagen meine Tests verwalten in Form von Testplänen, Testsuiten. Kann meine Tests ausführen, agil oder formal, mit sozusagen schon spezifizierten Testfällen und kann meine Testfälle verwalten. Nun hat das natürlich am Anfang, wir erinnern uns mal zurück an die Herausforderung, haben wir das Problem, was mache ich denn jetzt, wenn ich auf einer Linux-Plattform bin oder ich habe ein validiertes Umfeld, ich darf nichts rein installieren in die Umgebung, weil das einfach zum Beispiel ein TÜV an der Stelle fordert oder andere Anwendungsfall. Ich habe einen Kunden, der sitzt irgendwo, der will aber, weil es sozusagen eine abgeschottete Fachabteilung ist oder weil es der Konzern einfach nicht hergibt, kann der Kunde nichts installieren, kann sich vielleicht auch nur sehr eingeschränkt aus dem Netz herauswählen. Und deswegen ist dann sozusagen mit dem, das müsste sein TFS 2012 Update 2, kam sozusagen das erste Mal ins Web Access auch eine abgespeckte Version von dem Testmanager sozusagen ins Web Access hinein. Das heißt, die erste Version beim 2012er TFS war so, sie konnten nur Tests ausführen, konnten die aber nicht groß verwalten. Bisschen ändern, das war's. Jetzt mit 2013 ist das noch wesentlich mehr geworden. Das heißt, ein Großteil der Einschränkungen ist schlichtweg aufgehoben. Bedeutet, ich kann nahezu komplett Testmanagement auch übers Web machen. Und auch jetzt über die nächste Zeit wird es sein, dass sukzessive die noch fehlenden Funktionen aus dem Testmanager, den ich mir lokal installiere, in diesen Test-Hub im Web-Access hineinwandern. Einzige ist, was technisch nicht gehen wird, das ist letztendlich geschuldet den Browsern. Der Browser-Technologie ist, dass ich mir lokal sozusagen solche Dinge aufzeichnen kann, wie jetzt Videos oder Programmabläufe. Das geht nicht, weil ich aus dem Browser heraus schlichtweg nicht auf den Systemkern zugreifen kann. Aber der Rest, wenn es jetzt rein geht um die Ausführung von Testfällen, Anzeigen, Ergebnisse zurückreporten, das kann ich dann komplett oder kann ich jetzt schon Stand ist im Web-Access machen. Wie gesagt, es gibt noch ein paar kleinere Funktionen, die nicht gehen, aber das wird dann über die nächsten Monate im Rahmen der Updates dann auch sukzessive wandert das auch ins Web hinein. Aber ja, dieses Aufzeichnen der Diagnosedaten, das wird nicht gehen. Das wird nach wie vor noch sozusagen der Windows-Plattform an der Stelle vorbehalten sein. Aber ansonsten, wie gesagt, der Rest geht komplett über das Web-Access. So. Aber egal, welches Tool wir haben zum Schluss, ob jetzt Web-Welt oder nicht Web-Welt, so die grundsätzlichen Dinge intern bleiben trotzdem erstmal generell gleich. Und das bedeutet letztendlich die Struktur, wie man sie kennt, sozusagen oberste Basis an der Stelle unser Teamprojekt, das, was schon, sage ich mal, die Entwickler seit TFS 2005 kennen. Das ist auch für die Testwelt. An der Stelle, egal ob ich jetzt Web-Client habe oder Windows-Client habe, ist genau das Gleiche. Das heißt, da sehen wir schon, wir nähern uns an der Stelle schon der Entwicklung an, obwohl wir quasi in dem Testing-Umfeld sind. Unter dem Teamprojekt wiederum, die Welt, in der wir die Tests organisieren, das sind die sogenannten Testpläne, davon kann ich ein oder mehrere haben. Wie wir das dann später für die Sprints und für so eine Gesamtplanung organisieren, habe ich nochmal ein paar separate Slides dafür. Hier an der Stelle belassen wir es erstmal, wir haben ein oder mehrere davon. Unter den Testplänen wiederum gruppieren wir unsere Testfälle in sogenannten Testsuiten. Gibt es mehrere Typen davon, statische als auch dynamische. Kleiner Tipp von mir an der Stelle schon mal, ich persönlich bevorzuge die statischen, einfach weil ich maximale Kontrolle darüber haben möchte. Und in den Test-Suiten wiederum stecken Testschritte drin mit Testdaten. Und sage ich mal, wenn ich Schritte habe, die ich mehr als einmal brauche, weil sie sich einfach in jedem Test immer wiederholen, so ein Klassiker ist zum Beispiel ein Login bei einer Anwendung mit verschiedenen Rollen, während verschiedene Shared Steps, die ich in zig Testschritten an der Stelle brauche. Und meine Testschritte und Testdaten wiederum bilden zum Schluss einen sogenannten Testcase. Das ist im TFS einfach ein spezieller Work-Item-Typ. Genau, und davon kann ich natürlich auch mehrere haben, wo ich dann zum Schluss wieder, sage ich mal jetzt in dem Fall mal den einen existierenden Shared Step, einfach auch gegebenenfalls in mehreren wiederverwenden kann. Und jeweils an den Testschritten zum Schluss hängen verschiedene Testkonfigurationen dran. Konfiguration definiert einfach meine Umgebung. Eine Konfiguration kann zum Beispiel sein, eine Kombination aus Browser und Betriebssystem, kann aber auch mal nur Betriebssystem sein oder, sage ich mal, vielleicht bei Ihnen, wenn Sie im Industrieumfeld tätig sind, kann das auch sein, eine bestimmte Hardware-Kombination, Firmware-Version mit irgendwelchen, sage ich mal, auch nicht Software-Bestandteilen, das ist jetzt nicht speziell auf Software, Software festgelegt. Wichtig ist nur, man hat mindestens eine Konfiguration. Genau. Und wenn wir uns dann das Thema Planung nochmal im Speziellen etwas detaillierter anschauen, schauen wir uns vielleicht zunächst, bevor wir sozusagen die High-Level-Planung machen, schauen wir uns nochmal an, wie baut sich eigentlich bei mir so ein Testplan typischerweise auf. Egal, ob ich jetzt Sprint oder die Gesamtplanung mache, generell habe ich bei mir immer zwei Testsuiten auf jeden Fall. Das ist bei mir einmal eine Suite, wo ich manuelle Tests drin habe und eine, wo ich meine automatisierten Tests drin habe. Warum trenne ich das Ganze? Wir hatten ja diese Positionierungs-Slide gehabt, wo wir MTM hatten, Visual Studio und Lab Management. Und ich brauche dieses Konstrukt, damit ich später sehr einfach erkennen kann, welche Tests sind automatisiert und damit ich diese relativ einfach nachts ausführen lassen kann, weil das wird als Baum dargestellt. Und wenn ich einen Bereich habe, wo ich weiß, da sind alle meine automatisierten Tests drin, kann ich einfach schon mit einem sozusagen Blick drauf, sehe ich sofort, wo entsprechend einfach noch nicht Tests für den sozusagen nächtliche Testausführung aktiviert sind oder ausgewählt sind. Und ja, in diesen zwei Suiten jeweils wieder stecken. Ich habe es jetzt mal hier exemplarisch mal gemacht mit drei Untersuiten, UI, Backend, Services. Das kann bei Ihnen natürlich anders sein. Was ich drunter machen würde unter diesen sozusagen automatischen manuellen Testsuiten, ist dann entsprechend Ihrer fachlichen Struktur, würde sich dann eine weitere Test-Suite-Struktur ableiten. Und was man hier quasi sehen soll, ist, dass die Struktur zwischen den automatisierten und manuellen Tests gleich ist. Wenn Sie jetzt einen Testfall schreiben in dieser Struktur, würde man quasi typischerweise beginnen mit einem manuellen Test. Ein Tester denkt sich überhaupt erstmal oder spezifiziert erstmal die Fachlichkeit. Sagt, okay, durch entsprechende manuelle Testausführung ist es ein guter Kandidat, um ihn zu automatisieren. Dann entscheidet der Entwickler, wie viel Aufwand macht das? Ist es wirklich ein guter Kandidat? Er setzt es im Studio um. Und anschließend verschiebt der Tester den Testfall aus dem manuellen Bereich in den automatisierten Bereich. Und damit wird das Ganze nachts im Lab-Management automatisch ausgeführt. Und wir haben sozusagen auch eine ganz gute Übersicht, was ist eigentlich automatisiert und was ist manuell. Genau. So. Was sich dann natürlich ergibt aus diesem Plan oder aus diesen, sage ich mal, einzelnen Plänen, ist, was ich mache, ist einen Gesamtplan zunächst erstmal zu entwickeln. Das heißt, jetzt wissen wir erstmal, was steckt in so einem Testplan drin, aber darüber gibt es ja auch noch was. Und bei mir sieht es so aus, ich habe normalerweise zwei Testpläne. Einen, das, was wir jetzt hier mal sehen als Planung gesamt, das wäre bei mir quasi so ein, ich nenne es immer Repository-Testplan. Das ist der Testplan, wo alles drinsteckt. Egal, ob ich jetzt in einem bestimmten Sprint nur eine Teilmenge ausführe, das ist egal. Der Plan enthält alle Testfälle, die für einen Release gültig sind. Unabhängig davon, wie gesagt, ob ich sie komplett schaffe auszuführen oder nicht. Ich will einfach einen zentralen Ort haben, wo ich weiß, okay, was ist eigentlich meine Testbasis für ein bestimmtes Release. Selbst wenn sich mal einzelne Testfälle ausgetauscht werden, dieser Plan enthält prinzipiell den aktuellsten Stand für ein spezifisches Release. Was wir dann natürlich machen wollen, ist im Rahmen der Sprintplanung, habe ich natürlich nur begrenzte Kapazität. Ich habe es jetzt mal hier ein bisschen extrem ausgegeben, einfach mal einen Testfall gesagt habe, den schaffe ich nur auszuführen. Das heißt, mein Ziel ist eigentlich, für einen bestimmten Sprint habe ich wieder einen Testplan und da will ich jetzt einfach einen Testfall ausführen nur. Hab nur einen Tester wegen mir zur Verfügung und der schafft nur diesen einen auszuführen. Dann kann es natürlich jetzt sein, dass ich in einem zweiten Sprint plötzlich mehr Ressourcen bekomme oder einfach, ich habe gemerkt, okay, der Testfall ist doch nicht so aufwendig. Das heißt, ich nehme bewusst im Rahmen meiner Sprintplanung auch jetzt in dem Fall mal zwei Testfälle auf. Das ist jetzt hier mal Test Case 1 und 3. Kann auch vielleicht sein, dass jetzt in dem Fall mal 3 eine geänderte Funktionalität ist und ich will das einfach nachtesten, das plane ich konkret ein. Dann geht es weiter. Zum Sprint 3. Hier kann es plötzlich sein, dass, sage ich mal, 1 plötzlich rausfällt, weil es auch vielleicht nicht getestet oder im Bereich, der gerade nicht sozusagen angefasst wurde. Dafür jetzt an der Stelle aber eine geänderte Funktionalität, die sozusagen in Test Case 2 drinsteckt oder damit in irgendeiner Beziehung steht. Und 3, vielleicht machen wir noch irgendwelche Bugfixes, nehmen wir das also auch noch rein, bewusst. Lassen aber wieder 1 rausfallen, weil wir haben, wie gesagt, nicht genug Ressourcen. Und das Ganze sozusagen, ja, dann stehen wir sozusagen kurz vor, sage ich mal, Sprint 4. Und hier kann es natürlich sein, das habe ich jetzt mal hier grün eingefärbt. Ich habe gemerkt, im Rahmen meiner Gesamtplanung, es fehlt eigentlich noch ein Testfall. Kann ja sein, dass wir den in Sprint 3 schon definiert und gemerkt haben, okay, wir müssen da noch einen spezifizieren. Also nehmen wir quasi in unserem Gesamtplan noch einen hinzu. Das heißt, der neue Plan ist jetzt sozusagen 1, 2, 3, 4 und unten nochmal die zwei Suiten. Das heißt, ist was dazugekommen. Und jetzt stehen wir dann quasi wieder vor der Planung von Sprint 4. Und hier sagen wir jetzt, relativ ähnlich nach dem Schema der ersten Sprints, ich lasse jetzt in dem Fall wieder aus einfach Kapazitätsgründen, geht nicht anders, lasse ich halt Testfall 1 und 2 rausfallen. Dafür nehme ich jetzt aber den vierten, den neuen quasi hinzu. Genau, ja. Und was dann letztendlich gemacht wird, ist, wie man das sozusagen technisch mit einem MTM da machen kann, egal ob jetzt Web- oder Windows-Welt, ist quasi, ich habe den Master-Testplan oben, der entwickelt sich, kann man sich vorstellen, wie eine Zeitlinie, einfach weiter, wird mal größer, wird mal kleiner, werden mal Testfälle ausgetauscht und mit jedem einzelnen Sprint kann ich dann mit dem MTM, kann ich dann über einen Copy, kann ich sozusagen die existierenden Testfälle, kopiere ich mir sozusagen eine Referenz auf die Testfälle in meinen jeweiligen Sprintplan hinein. Also Tipp von mir, zwischen den Sprints würde ich mit einem Copy arbeiten, das heißt, die existierenden Testfälle beibehalten. Muss ein bisschen aufpassen, die dürfen sich nicht zu drastisch ändern. Wenn die sich ändern, muss man sie vorher klonen. Das kann man, wie gesagt, sowohl auf Planebene als auch auf Testfallebene machen. Und ja, was mache ich jetzt in dem ganzen Konstrukt, wenn ich jetzt, sagen wir auch ein Thema, was wir bei sehr vielen Kunden haben, wenn ich jetzt sehr viele Releases plötzlich habe oder ich muss vielleicht nicht nur eine Version 1 supporten, sondern auch eine Version 2 mit teilweise, sage ich mal, ähnlicher, aber doch unterschiedlicher Testbasis. Ich kann ja nicht einfach für einen, sage ich mal, einen Testfall, der jetzt zwischen 1 und 2, ich muss ja aufpassen, ich kann ja nicht einfach, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Funktionalität nur in dem neuen Release drin ist, muss ich ja dafür sorgen, dass nicht das Release, der Testfall von Release 1 betroffen ist. Also wie löse ich das Ganze sozusagen High-Level, indem ich nämlich ein Baseline ziehe. Und das kann man machen jetzt mittlerweile seit dem TFS 2012. Gibt es die Möglichkeit, seit dem, glaube ich, Update 2 oder so müsste das sein, auch zum Beispiel über ein MTM kann ich komplett einen Testplan klonen. Das heißt, es werden von allen Artefakten ein exaktes Duplikat erzeugt. Das heißt, wenn initial ein Testfall 1 da war, gibt es quasi hinterher zwei Testfälle 1, die aber unabhängig voneinander entwickelt werden können. Und so kann ich quasi auch, was ich jetzt mal hier versucht habe, bildlich zu zeigen, kann ich quasi auch an dem Release 2 in dem Fall, kann ich quasi sukzessive auch über die Zeit, kann ich auch die ganzen Testfälle umbauen, während aber oben im Release 1 bleiben die Testfälle immer noch gleich, sind sozusagen gültig noch für das Release 1, während Release 2 sich einfach weiterentwickelt hat, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Und nachdem wir das sozusagen mal theoretisch beleuchtet haben, schauen wir uns das Ganze auch mal praktisch an. Wie sieht das Ganze aus? Sah jetzt bis jetzt vielleicht relativ kompliziert aus, aber ich werde Ihnen zeigen, das ist eigentlich gar kein Hexenwerk, das zu machen, was ich jetzt hier quasi in grafischer Form gezeigt habe. So, das heißt, wenn jetzt Internet und alles funktioniert, gehen wir mal so auf meine Visual Studio Online Account. Wenn Sie immer mal die neuesten Sachen auch Richtung Testmanagement ausprobieren wollen, da tut sich gerade einiges in dem Umfeld, sich einfach mal so einen Account bei Visual Studio Online anlegen. Da kriegen Sie wirklich alle 3 Wochen sozusagen die neuesten Bits und Bytes. Ich habe jetzt hier mal im Vorfeld mal ein Teamprojekt angelegt, nennt sich jetzt einfach Testing Info Days MOOC hier für München. Und hier gehen wir sozusagen mal in den Bereich Test hinein. So, und was wir, den Dummy-Testplan, den wir hier jetzt sehen, den ignorieren wir mal ganz, ganz wissentlich. Wir legen jetzt mal einen neuen Testplan an. Einfach mit New Plan. In dem Fall, meine Demo-Anwendung ist jetzt hier in dem Fall mal My Events. Das ist von Microsoft einfach eine Demo-Anwendung. Eine, sozusagen Event-Management-Software. So, legen wir mal hier ein My Events 1.0 Repository an, ordnen das Ganze mal Release 1 zu. Und jetzt legen wir hier nochmal 2 Suiten rein. Automated Tests. Und zu guter Letzt noch die manuellen Tests. Sagen wir mal hier nochmal UI und nochmal kurz einfach Services und dann belassen wir das Ganze mal dabei. So. Okay, jetzt haben wir hier UI. Jetzt brauchen wir noch einen Testfall natürlich da hinein. Das heißt, ich lege jetzt hier mal einfach mit rechts oben New Test Case an. Und sag ich mal, ein Szenario jetzt in meiner Anwendung ist einfach ein Event anzulegen. Das heißt, Testfallname ist jetzt relativ simpel, Event anlegen. Wir ordnen das Ganze unserer Iteration Release 1 zu, das passt. Und jetzt können wir hier unten einfach die einzelnen Schritte beschreiben. Bei mir ist das Ganze jetzt irgendwie unter Localhost 2407. Hier unten gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese Testschritte zu beschreiben. Das kann man sehr detailliert machen. Wenn ich sozusagen, sagen wir, eine Zielgruppe habe, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Fachlichkeit drin ist, kann aber auch sein, dass ich das in relativ wenigen Sätzen zusammenfasse. Wenn ich einfach davon ausgehe, dass es jemand, der schon 20 Jahre in dem Business arbeitet, dann ist das natürlich, sage ich mal, wesentlich gröber formuliert. Ich mache jetzt gerade sozusagen die Version, sage ich mal, für Aushilfskräfte, die vielleicht, oder für Saisonkräfte, die nur partiell mal da sind. Deswegen, sage ich mal, relativ ausführlich. So, dann sagen wir hier noch Go-To. Ich habe dann auf der Webseite so einen oben Button, Go-To Manage Events. Das heißt, der Nutzer soll da hingehen und dann sozusagen soll er klick Create Event. Das ist irgendwie rechts oben dann ein Button. Und dann sozusagen Enter New Event Title. Right. Machen wir es so. Und zu guter Letzt Save the Changes. Und wir wollen noch den Browser schließen. Was wir noch brauchen ist, nachdem wir die Änderung gespeichert haben, müssen wir mal prüfen, ob das Speichern geklappt hat. So, okay. Was man jetzt noch machen könnte, ist hier an der Stelle, sage ich mal, so ein Klassiker, der sich natürlich anbietet, ich will gegebenenfalls verschiedene Events anlegen, dass ich das Ganze natürlich noch parametrisiere. Relativ einfach. Ich mache hier einfach ein Add-Zeichen davor und dann wird das Ganze ein Parameter. Und dann kann ich hier unten auch einfach neue Titel eingeben. Machen wir irgendwie mal Testing Info Days München, Testing Info Days Hamburg, da wo das nächste Event stattfindet, kann ich jetzt also quasi in zwei Kombinationen mal probieren. Und das Ganze kann ich jetzt hier auch noch einmal speichern. Könnt jetzt auch noch ein paar Schritte auslagern, wie jetzt das Login in den Shared Step. Verzichte ich jetzt mal im Sinne der Zeit drauf, dass wir sozusagen auch mal die Testausführung noch sehen. So, dann das Ganze warten, je nachdem wie schnell dann auch mal die Verbindung ist, kann das auch mal ein bisschen länger dauern. Bei Ihnen idealerweise, wenn Sie eine Festanbindung haben, etwas schneller. So, jetzt haben wir hier einen Testfall angelegt. Jetzt legen wir nochmal einen zweiten an. Da werde ich jetzt aber nicht die Schritte ausspezifizieren. Den legen wir jetzt einfach mal als Dummy-Test-Case an, dass wir auch mal was rauswerfen können zum Schluss. Speichern, schließen. So, und dann sehen wir hier rechts auch, dass zwei Test-Cases zugeordnet sind. Die sind beide aktiv, das passt. So, und jetzt will ich entsprechend meinen neuen Sprint jetzt mal planen mit diesen zwei einfachen Testfällen. Das ist leider eine Funktion, die geht aktuell noch nicht im MTM, dass ich nämlich klonen kann, einfach das Ganze oder kopieren. Wenn man da ein bisschen schummeln will, kann man hier oben auch einfach sagen, Open Test Plan using Microsoft Test Manager. Und wenn ich das nämlich mache, dann öffnet er mir gleich den lokal installierten Test Manager. Also ich kann auch zwischen den beiden Welten relativ elegant hin und her springen. So, dann wenn er angemeldet ist. So, sollten wir auch gleich in unserem Testplan landen. So. Das, was wir quasi gerade online gemacht haben, jetzt einfach mal in meinem Testmanager drin, lokal. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach mal auf das Häuschen hier oben und legen uns mal einen weiteren Testplan an, mal Events 1.0, Sprint 1, ordnen das Ganze noch der Iteration zu. Sprint 1, fügen es hinzu, gehen hinein und das, was vorher so mysteriös als Copy auf der Slide gestanden hat, ist jetzt hier einfach Menüpunkt Create Test Suites by Referencing Existing Test Cases. Und jetzt nehme ich hier nicht meinen Dummy-Plan, sondern meinen Repository-Plan und hier sage ich, nehme jetzt mal den Automated, ziehe mir das Ganze mal hier rein, haben wir quasi eine Kopie unserer Testfälle. Hier links ist immer noch die gleiche ID. Und was ich jetzt sage, im Rahmen meines ersten Sprints will ich nur Testfall 1 ausführen, deswegen werfe ich jetzt hier den zweiten Testfall raus. Ich springe nochmal zurück auf den Repository-Plan, dass man sieht, da hat sich jetzt nichts getan. Sind quasi immer noch zwei da. Also super, alles an der Stelle sozusagen in Ordnung, wie ich das wollte. So, und sage ich mal, wir greifen schon mal einmal vorweg, bevor ich den Client nochmal wechsle. Wie mache ich das jetzt, wenn ich ein komplett neues Release 2.0 machen möchte und will das einfach alles duplizieren? Nehme ich einfach die Option Clone Plan. My Events 2.0 Repository. Ordne das Ganze dem Release 2 zu. Sag einmal klonen. Ups, kleiner Fehler gemacht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bisschen zu schnell gewesen. My Events, machen wir einfach mal eine 3.0, weil der Plan nämlich jetzt schon existiert. Release 3. Man sollte natürlich auch links nicht vergessen, die Suiten, die man eigentlich klonen will, auszuwählen. Und dann sage ich klonen, weil dann läuft nämlich auch was. Vielleicht, wenn ich mal ein bisschen zu schnell klicken will, kann es nämlich mal passieren, dass man den einfach übersieht. Und jetzt sieht man, jetzt läuft auf Serverseite quasi ein Job, der einfach die ganzen Sachen dupliziert. Ist einfach dem geschuldet, wenn sie wirklich große Testpläne haben. Das kann man durchaus so 5.000, 6.000 Testfälle haben. Das ist so der größte, den ich aktuell betreue. Das dauert natürlich, wenn ich das alles clientseitig machen würde, dann wird das quasi einmal quer durch die Welt ziehen. Und so findet das Serverseite statt und damit ist das auch super performant. So. Und wie wir jetzt sehen, wenn ich mal reingehe, haben wir jetzt unseren 3.0 Repository mit jeweils wieder unseren zwei Events oder unseren zwei Testfällen. Da gehe ich mal hinein. Da sieht man, der hat jetzt die ID 320 und jetzt gucken wir unter links. Unser Initialtestfall, von dem ich initial kopiert hatte, wenn man das richtig sieht, hier ist 318. Das heißt, es sind wirklich zwei Elemente. Der Rest ist aber komplett, wie gesagt, sind jetzt zwei intern, zwei unabhängige Elemente geworden, mit auch eigenständigen IDs. Die können Sie jetzt auch unabhängig voneinander pflegen. Okay, dann gehen wir sozusagen, haben wir jetzt sozusagen unsere Planung gemacht. Jetzt können wir auch konkret in die Ausführung gehen. Das heißt, ich bin jetzt sozusagen mal wieder derjenige, der den Test-Hub im Web benutzt, im Web-Access. Das heißt, hier einmal kurz noch einen Refresh machen, dass wir auch hier gleich den neuen Testplan sehen. Sehen wir unseren Sprint 1 mit einem Testfall. Und was ich jetzt hier machen kann, ist einfach sagen, ausführen drücken. Erlauben wir mal die Pop-Ups. Pop-Ups sollten Sie erlauben, wenn die gesperrt sind bei Ihnen, können Sie sich gleich an Ihren Administrator wenden. So, das heißt, hier sagen wir mal Run. Und was jetzt passiert ist, wir sehen quasi unseren Test-Runner jetzt als Webversion. Das heißt, das auch, sage ich mal, sehr coole Geschichte, funktioniert tatsächlich auch mit einem Tablet. Ich selbst zum Beispiel mache das mit einem Surface. Geht super. Kann man einfach Browser nehmen, Metro, IE, und dann einfach sozusagen ins Testlabor gehen, wenn Sie Hardware testen, haben vielleicht gar keinen PC da drin stehen, nehmen Sie einfach das Tablet, WLAN, TFS-Verbindung und sozusagen können Sie auch Testausführungen mit Hardware machen, im gleichen System. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch eine kleine Testanwendung. Das ist auch gleich die Demo, die wir nehmen, wenn es ums Thema Quality UI geht. Muss ich nur mal kurz noch anstarten und dann können wir mal eine kleine Testausführung machen, noch einen Bug. Und dann sind wir sozusagen einmal durch den Prozess durch an der Stelle. Ich brauche jetzt hier mal eine kurze kleine Gedenkminute. Um mal eine gute Gelegenheit, noch mal einen Kaffee zu nehmen. So, na. Wunderbar. Je nachdem, wenn Sie das Ganze natürlich lokal testen, müssen Sie nicht zwingend das Studio parallel öffnen oder so. Das ist jetzt nur geschuldet, weil ich es bei mir jetzt lokal nicht installiert habe, sondern immer die fertige Solution nehme. Deswegen, wenn Sie es irgendwo bei sich fertig ausgerollt haben, ist das auch völlig okay. So, wenn die Anwendung jetzt startet, sehen wir auch gleich, dass die Web-Anwendung kommt. Ja, wunderbar. Das heißt, was wir jetzt machen sollen, ist, die Webseite haben wir geöffnet. Das hat super geklappt. Das heißt, ich kann hier einfach den Status hinterlegen. Passt wunderbar. Dann soll ich irgendwie Go to Manage Events gehen. Das Ganze mache ich auch. Wunderbar. Passt. Create Events oder Create New Event. Sieht auch soweit ganz okay aus. Dann soll ich jetzt irgendwie hier ein Testing Info Days einfügen. Steuerung C, Steuerung V. Sieht soweit auch ganz okay aus. Dann soll ich probieren, hier irgendwie was zu speichern. Das kann ich aber nicht, weil oben irgendwie ein Wert fehlt. Und wenn wir mal etwas genauer gucken würden, hier unten scheint auch irgendwie das Ganze nicht zu stimmen. Also machen wir mal einfach kurz einen Screenshot. und melden mal gleich unsere Entwicklung auch einen Bug. So, tun wir das Ganze mal auf den Desktop. So, und sagen, okay, Änderungen, Speichern hat nicht geklappt. Map. Map is too big. Irgendwie sowas. Dann an der Stelle, was wir auch machen können, das ist jetzt ein bisschen der Nachteil von dem Web-Client. Ich muss das Ganze halt einmal, muss ich jetzt Handyschutz sagen, noch weitere Artefakte hinzufügen, wenn ich einen Screenshot gemacht habe. Ist jetzt aber, sage ich mal, kein Hexenwerk. Sagen wir Add Attachment. Das würde halt letztendlich der lokale Testmanager einfach automatisch mit anfügen. Da bräuchte ich mich jetzt nicht drum zu kümmern. So, das heißt, hier müsste auch irgendwo sein unser Screenshot. Fügen das Ganze einmal an den Schritt, der schiefgegangen ist. Und legen gleich einen Bug an. Sagen wir Bing Map. Unten haben wir unsere Schritte mit entsprechend auch dem Bug angefügt. Das heißt, das sind wir hier. Als Testresult haben wir noch die BNG-Grafik. So kann der Entwickler quasi auch gleich gucken, was da schiefgegangen ist. Sagen wir Save und Close. Und damit hätten wir jetzt unseren Bug im System drin. Schließe die Testfallausführung nochmal mit Save und Close ab. Und gehe mal zurück in meinen Testplan. Das Ganze ist jetzt hier an der Stelle failed. Jetzt würde der Entwickler natürlich einen Bugfix machen. Ich werde das Ganze nochmal nachtesten. Das Ganze wird im nächsten Schritt sozusagen dann sozusagen auf grün geschaltet, also Pest. Und damit wäre sozusagen der Testfall erfolgreich gewesen. So, jetzt gleich wieder da ist. Genau, es fehlt. So, was man jetzt nämlich auch machen kann, ist sozusagen ein kleines Gimmick, was jetzt auch mit einer nächsten Updates kommen wird, ist, dass im Online haben sie schon zur Verfügung. Jetzt will natürlich gegebenenfalls auch mal Ihr Chef oder Ihr Kunde wissen, wie ist denn jetzt eigentlich meine gesamte Testplanausführung, was ist der Status davon. Können Sie jetzt im Web Access, haben Sie jetzt mittlerweile zur Verfügung einen Export als E-Mail oder zum Ausdrucken, können Sie quasi weiterschicken. Dauert gerade mal 2 Sekunden. Jetzt zieht er sozusagen die ganzen Informationen raus, Suite-Struktur, Ausführungsstatus und so weiter. Kann ich nehmen, 1:1 E-Mail-Adresse rein, weiterschicken. Wenn Sie das sozusagen aktuell das ja noch nicht machen können, kleine Alternative dazu noch, ziemlich schicke Geschichte. Auch mal ein kleines sozusagen Add-on von uns, Virtu TFS, der hat nämlich auch einen Test-Result-Exporter drin, seit mittlerweile knapp einem Jahr. Plugin im Word drin, kann ich einfach sagen Connect, gehe mal hier auf mein Teamprojekt. So, dann gehen wir nochmal auf, wo haben wir das Testing Info Day? Schalte nochmal das Template um. Und dann kann ich hier oben auch Test Result Export. Das würde jetzt auch schon gehen, also wenn Sie ein TFS 2012 oder älter haben, würde das prinzipiell auch funktionieren. Exportieren wir hier auch nochmal. Right. Falscher Testplan, Tick zu schnell. Nehmen wir vielleicht mal Sprint 1, etwas geschickter, da sind auch ein paar Daten drin. Dann sehen wir nämlich auch was. Also exportiert eine Konfiguration, alles. Kann man auch komplett anpassen. Dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Habe ich jetzt endlich die gleichen Informationen auch. Kann es abspeichern, PDF, kann es meinem Kunden schicken oder ins Archivsystem reintun. Je nachdem, wie man an der Stelle mag. Ruhig auch mal für andere Sachen nochmal Virtu TFS anschauen. Zwecks Stichwort zur Work-Item-Synchronisierung in TFS rein als auch raus. So Stichwort Testprozess, Anforderungsreview. Kann man damit auch super machen. Kann es Word-Dokumenten Kunden schicken, Kunden kann es reviewen. Ich spiele es wieder in meinem TFS rein. Okay, wunderbar. Also soweit sozusagen mal kurze Demo, Testplanung mit einem kleinen Test, mit einem Test-Hub, als auch die Ausführung mit dem Test-Hub. Ich fand das Bild immer irgendwie ein bisschen witzig für die Testausführung, fand ich, passt manchmal ganz gut. Ja, was wir uns gleich nochmal anschauen, ist das Ganze nochmal im MTM, aber jetzt für die Videoaufzeichnung springen wir mal kurz drüber. Ansonsten, wenn sozusagen einfach Fragen sind zum Thema Testplanung, Testautomatisierung mit entsprechend Visual Studio Tools, einfach sozusagen mich wenden, auch mal ruhig meinen Twitter-Feed mal schauen, Da blogge ich, wenn ich mal interessante Sachen finde, tweete ich die da sozusagen an der Stelle auch, geht sozusagen querbeet mal ums Testing an der Stelle. Ansonsten, ja, vielen Dank und ja. Coded UI. Es gibt noch ein paar andere. Ich glaube, der Henry geht da dann auch nochmal im nachfolgenden Talk entsprechend nochmal etwas detaillierter drauf ein. Deswegen sozusagen begrenze ich jetzt mal eine mögliche Perspektive, wie man es machen kann. Heißt nicht, dass es für alles die ultimative Lösung ist. Deswegen schauen wir uns da sozusagen mal jetzt Coded UI an. Das heißt hier auch wieder letztendlich die gleiche Grafik. Jetzt ist aber das grüne Feld sozusagen einfach mal weitergegangen. Das heißt, wir kümmern uns jetzt sozusagen, wir bewegen uns jetzt mal primär im Studio. Wir gehen einfach davon aus, jemand hat Testfälle schon spezifiziert und hat die Entscheidung getroffen, es wäre ein guter Kandidat, den Testfall um ihn zu automatisieren. Und jetzt setzen wir da an der Stelle an. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal so Fragen letztendlich nochmal kurz durch als Einstieg. Ja, was macht Coded UI? Was steht mir da zur Verfügung? Was unterstützt und was unterstützt halt auch nicht? Wo man sagt, wo klar auch Abgrenzung zu anderen Produkten ist. Genau. Microsoft selbst sieht man auch hier ein bisschen an der Grafik. Die konzentrieren sich typischerweise mit Coded UI auf die Windows-Welt, also WinForms, WPF, Web. Was sie allerdings halt nicht machen, ist sozusagen Support typischerweise für so Themen auch wie Flash, Java, Mobil. Das ist einfach nicht denen ihre Welt. Das ist auch letztendlich nicht im Framework drin. Das geht so ein bisschen partiell, je nachdem, was man da auch anbindet. Aber so nativer Support, wo man sagt, okay, man hat fast keine Probleme, das gibt es in dem Umfeld einfach typischerweise nicht. Wenn wir dann auch über die Windows-Welt selbst reden, muss man auch ein bisschen, sag ich mal, mit Vorsicht genießen. Jetzt nicht die Microsoft-Welt selbst, Standard.NET Framework ist typischerweise kein Problem. Was allerdings schon ein Problem ist, ist, sage ich mal, in aller Regel die Dritthersteller-Controls. Da muss man halt wirklich im Vorfeld, kleiner Tipp, immer genau schauen, wie weit da einfach der Hersteller zwecks Support für Coded UI ist. Also da ist wirklich auch die Bandbreite von quasi hat gar keinen Support für die Schnittstellen bis, voller Support ist alles dabei. Muss man wirklich konkret schauen, was ist verbaut und auch, sage ich mal, Tipp, wirklich immer die letzten Versionen, also die aktuellsten Versionen anschauen, weil die da die letzten Jahre einfach massiv viel gemacht haben. Also ein Beispiel jetzt von mir aus den letzten 2 Wochen ist zum Beispiel ein Kunde, der Excessive Dev Express verbaut hat, noch eine alte Version gemacht hatte, sage ich mal, glaube Version 11 oder 10 war es, da war das halt noch im Beta-Stadium. Jetzt mit einem 12er Release massiv besser geworden, haben nahezu alle Controls entsprechenden Support dafür. Also da muss man wirklich konkret schauen, was ist auch eine Anwendung verbaut, weil natürlich nicht zwingend jede Entwicklung, gerade jetzt bei, sage ich mal, Produkten, die ich über mehrere Jahre supporten muss, tausche ich ja nicht entsprechend der Hersteller-Release-Zyklus plötzlich meine kompletten Kontrollbibliotheken aus. Wenn aber dann so ein Thema ansteht wie Coded UI, muss ich es einfach im Vorfeld analysieren, die Anwendung auch als Tester, und muss sozusagen da die Entwicklung das Ganze einplanen, dass die auch bestimmte vorbereitende Maßnahmen tätigen, wie ein Upgrade der Komponenten und auch eine Optimierung dafür. Ansonsten, wie gesagt, auch so die Browserwelt mittlerweile ziemlich flexibel geworden, war sozusagen mit den ersten Releases auch nicht zwingend so. Wie gesagt, jetzt mittlerweile nahezu querbeet Support IE bis Chrome Firefox, alles dabei. Chrome Firefox hat man letztendlich sich auch einer Open-Source-Bibliothek bedient, ist nämlich einfach intern Selenium. Brauche aber keine Selenium-Skripte zu lernen, das ist nämlich das Schicke daran. Ich schreibe das einfach in gewohnter Manier mit vb.net oder C#, ist überhaupt kein Thema an der Stelle. Geht sogar teilweise so weit, dass wenn ich einen Test mit Visual Studio 10 aufgenommen habe, kann ich dem einfach ins Server portieren und tausche eine Zeile Code aus, dann läuft das Ganze in Chrome Firefox. Da wäre sozusagen in dem Umfeld einfach nur der Tipp, wenn das ein Thema ist, dann idealerweise, ich habe es jetzt mal hier gesagt, Minimum Update 1, sage ich mal, Empfehlung, wirklich klar die neueste Version zu nehmen, weil die einfach jetzt da auch im Rahmen dieser Quartals-Updates die letzten Jahre einfach massiv viel gemacht haben in dem Umfeld. Also einfach, die haben mit einem relativ kleinen Set angefangen und haben das einfach jetzt, sag ich mal, nahezu Feature Pareto ausgebaut. Das Einzige, was nicht geht in dem Umfeld, ist die Aufzeichnung. Also Aufzeichnung findet im IE statt und dann Wiedergabe, aber komplett Chrome Firefox geht dann an der Stelle. Muss man ein bisschen aufpassen, wird manchmal gerne verwechselt. Ansonsten, ja, wenn so Themen wie SharePoint sind oder so, da auch letztendlich im Zweifel die neueste Visual Studio Version nehmen. Genau. Und intern letztendlich, auch das, was wir im MTM, im Lokalen benutzen, als auch das, was im Studio ist, ist intern das gleiche technische Framework. Einziger Unterschied ist letztendlich zwischen den beiden Welten, der MTM selbst hat einfach einen Interpreter vorgeschaltet und an dem Skript kann ich letztendlich nichts drehen. Wenn ich aber in der Visual Studio Welt bin, ist ein bisschen schwierig zu sehen, das Grün. Mal vielleicht mal zum Hamburg-Termin ändern. Ist letztendlich im Studio einfach ein Code-Generator vorgeschaltet. Intern letztendlich geht das aber wieder auf die gleichen APIs, das heißt auf die gleiche Recorder- und Playback-Engine. Recorder ist sozusagen der Teil, der zum Schluss in die Controls sucht und Playback, oder der generiert in den Code, um die Controls später wiederzufinden. Und Playback nimmt letztendlich das, was der Recorder rausgeworfen hat und sucht damit später zur Laufzeit die Controls. Hat letztendlich den Charme, was man hier ein bisschen aus der Grafik rausgehen sollte, ist, wenn ich meine Anwendung optimiere, Stichwort die sozusagen Low-Level-Schnittstellen, die von den beiden Teilen benutzt werden, von der Playback- und Recorder-Engine, dann geht das für beide Welten, für den MTM als auch für das Visual Studio. Das heißt, das ist nicht nur so eine rein einseitige Geschichte, weil ich jetzt Coded UI mache, mache ich das, sondern Sie werden merken, das bringt Ihnen selbst teilweise in MTM so einen Performance-Unterschied von Faktor 2 bis 10, also das ist wirklich querbeet. Genau. Und letztendlich, wie wird das Ganze angebunden? Also von der API ist es relativ ähnlich, aber das, was Low-Level drunter steckt, das verbirgt sich in jetzt hier relativ abstrakten Begriff TAL oder Technology Abstraction Layer. Das sind einfach Plugins, die Microsoft liefert für die verschiedenen Technologien. Das wäre halt für die klassische Windows-Welt, Rich Client Plugin, User Interface Automation, sozusagen Accessibility-Standard, zum Beispiel für Screenreader, wenn er Ihnen quasi vorliest, was die Anwendung gerade darstellt, das ist UIA. Gibt es mittlerweile seit Vista ist das der Standard und MSAA ist, ich glaube irgendwie Windows 95 mit irgendwie einem ersten oder zweiten Update oder so, also auch schon kann man sagen, faktisch ewig. Wer von Ihnen sagt MSAA was? Okay, ja, das ist, Frank, du zählst nicht. Aber letztendlich ist ein typisches Bild oder so, also das kennen relativ wenige, ist aber schon seit Urzeiten da. Und folglich sind die meisten Anwendungen sozusagen auch einer so der ersten Dinge, die ich immer bei Kundenworkshops tue, erstmal angucken, was ist da eigentlich überhaupt irgendwas gesetzt worden und man kann sicher sein, 90% haben es nicht. Und das sind auch die, die dann vorher sozusagen beim Workshop sagen, wir haben da massiv Probleme mit Coded UI. Und was ich jetzt endlich mache, ist, ich optimiere, je nachdem, was ich für eine Technik hinterher automatisiere, optimiere ich halt für eine dieser Technologien. Sag ich mal, Gegenpart Browser wäre jetzt MSHTML DOM Plugin, das wäre sozusagen das IE Plugin, Gegenpart dazu Selenium ist quasi einfach ein weiteres Third-Party-Plugin, jetzt in dem Fall aus dem Hause Microsoft. Oder halt, sag ich mal, Kontrollhersteller machen das mittlerweile auch gerne. Die bauen auch ihre eigenen Sachen da durchaus mal ein. Da aber kleiner Tipp, muss man aufpassen. Kann sich nämlich mal durchaus anders verhalten als das, was Microsoft gemacht hat. Oder sage ich mal, wenn sie irgendwas selbst, was ganz Exotisches haben, steht ihnen natürlich auch völlig frei, dann auch einen eigenen Technology Abstraction Layer zu bauen. Kann ich aber sagen, ist nicht ganz so trivial. Also da muss man schon ein paar Sachen implementieren. Ist aber meistens auch, wie gesagt, gar nicht notwendig. Also Großteil der Probleme, Rich Client, Plugins, Optimierung, das löst eigentlich schon so, sagen wir mal, gefühlt 95,8% aller Probleme. Oder 95% besser. Da ist meistens gar nicht notwendig, sozusagen die Kanone rauszuholen und sagt, okay, ich baue jetzt mein eigenes Plugin oder verwurschte die API komplett, sondern das sind manchmal wirklich Trivialitäten. Okay, schauen wir uns vielleicht mal den ersten Coded UI-Test mal an. Wie kann ich das Ganze aufnehmen? Dann treiben wir das Ganze mal sozusagen einen Schritt noch weiter. Beispielanwendung, nehmen wir mal wieder das Gleiche, was wir gerade schon in der manuellen Demo hatten. Legen wir uns einfach mal ein neues Testprojekt an. Gibt hier aktuell, ich glaube, das kann man nicht lesen, oder? Wir machen mal, wenn Sie öfters mal eine Demo halten müssen, im Zweifel einfach so mit. Dann brauchen sich ja Zuschauer nicht sozusagen zu quälen. Letztendlich ein Coded UI-Testprojekt hat man jetzt einfach mal irgendwann aufgesplittet mit dem 12er-Release. Wenn man einen Unit-Test nehmen würde, würde es auch gehen, wenn man die richtigen Bibliotheken einbindet. Das ist einfach nur anders vorkonfiguriert. Was wir uns dann auch nochmal gleich in der Demo anschauen, ist dann, das gibt es sogar mittlerweile zweimal. Jetzt sehe ich es aber gerade nicht, Windows Store, da gibt es das auch nochmal. Na, wo haben wir es? Sehe ich es gerade nicht. Also müsste es hier irgendwo auch nochmal geben. Ziehe ich gleich nochmal rein, dann sehen wir es auch. So, das heißt, hier nehmen wir mal Test, Coded UI. So, wenn das gleich aufgeht, dann geht hier der Recorder auf, das passt. Zwei Optionen, entweder ich nehme es selbst auf oder ich nehme auch ein Action Recording. Das heißt, was ich machen kann, ist durchaus auch das, was mir ein Fachtester im MTM aufgezeichnet hat, in dem lokalen Client, nicht die Webversion, weil die kommt einfach an die Daten nicht ran, könnte ich die Aufzeichnung wiederverwenden. Tipp aus mittlerweile knapp 3 Jahren Erfahrung mit dem Tool, vergessen Sie die Option, streichen Sie einfach geistig aus dem Kopf, ist nett für Demos, aber praktisch, wenn Sie sich sozusagen eine Menge Arbeit sparen wollen, nehmen Sie die erste Option und machen es lieber nochmal, weil den Aufwand, den Sie fürs Refactoring und neu aufbauen und rauswerfen und filtern brauchen, der ist um Welten höher, als das, wenn Sie es gleich aufzeichnen. Okay, wir müssen aber, ich muss mal gucken, meine Anwendung, ob die noch läuft. Ja, die läuft noch, wunderbar. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ich schummel mal ein bisschen, kopiere mir mal die URL hier oben. Wir gehen jetzt mal in die Aufzeichnung. Word machen wir, glaube ich, mal zu. Bloß nicht zu viel aufhaben. Das sind immer so Kandidaten, die gehen gerne auch schief. Gerne bei Präsentationen, wenn man mit Lupe mal anwirft, während man aufzeichnet. Gut gemeint, aber kann ich sagen, keine gute Idee. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir legen mal, das würde ich auch machen bei einer Windows-Anwendung, immer mal einen Shortcut anlegen als Einstiegspunkt. Sie werden nämlich gleich sehen, warum ich das mache. Ich könnte jetzt auch die URL selbst eingeben, allerdings ist dann die Erkennung nicht so sonderlich gut für den Start. Und wenn man sich nämlich quasi einen sauberen Start haben will, legt man sich einfach einen Link an auf das Programm. Ich klicke jetzt mal. So, jetzt ist was passiert. Mal kurz gucken, das hat natürlich nicht funktioniert. Auch so ein Klassiker, dass er auf 100% geht. Dass er 100% verlangt. Das Ganze machen wir mal. Gehen wir mal einfach runter. Machen wir mal zoomen. 100, so. Ist aber kein Problem. So. Kann man auch einfach markieren, rauswerfen, die unnötigen Schritte. Genereller Tipp, sollte man immer machen während der Aufzeichnung. Nochmal Klick. So. Jetzt wunderbar, jetzt ist nämlich genau das passiert, was ich wollte. Was mir nicht gesehen hat, ich habe auf den Desktop geklickt und er hat auch erst erkannt, dass ich irgendeinen Klick gemacht habe, aber er hat dann relativ schnell nachjustiert, hat nämlich daraus gemacht, go to webpage using new browser instance. Bedeutet nämlich, er hat eine Verhaltenserkennung gemacht und hat quasi aus dem Rohaktion Mausklick auf den Desktop, hat er quasi gemacht, Browser starten mit einer neuen Instanz. Die Aufzeichnung kann ich mich jetzt nehmen mit einer Zeile Code und kann die im Chrome laufen lassen. Bei allem anderen hätte ich gegebenenfalls auf mein Zielsystem immer wieder auch einen Link hin tun müssen, der die gleiche ID hat oder die gleichen Namen. Und das muss ja nicht zwingend immer funktionieren, gerade wenn jetzt auch mehrere Betriebssysteme oder den gleichen Test auf mehreren Betriebssystemen abfahren will. So, dann legen wir uns mal kurz eine Zeile Code an. Sag ich mal Open Webpage. Eine Aktion und machen das Ganze mal weiter. Dann gehen wir mal auf irgendwie Manage Events. Go to Manage Events. Vielleicht mal auch wieder was sehen. Gehen wir trotzdem nochmal zurück. Go to Dashboard ist das. Dashboard, Add Generate. Und sage ich mal, damit es auch schön wieder sauber ist, schließen wir das Ganze einmal. Close Browser. Und zu guter Letzt können wir das Ganze schließen auch noch. Können jetzt auch noch aufzeichnen, dass er mit dem Fadenkreuz unten, dass er irgendwie einen Wert von einem bestimmten Kontroll prüfen soll. Das kann der MTM auch nicht. Kann ich auch mit dem Testbilder hier machen an der Stelle. Und was jetzt halt rausgekommen ist, ist intern jetzt in dem Fall mal mehrere Methoden mit einer UI-Map. Kann man auch mal reingehen mit F12. Das ist einfach eine Menge Code, die er mir da generiert hat. Das ist nicht das Richtige. Nehmen wir mal das hier. Also der hat mir da jetzt gerade durch die Aufzeichnung hat er mir eine Menge Code gemacht mit irgendwelchen Browserfenstern und Mausklicks und so weiter und so fort. Links klicken. Nehmen wir mal das hier. Nehmen wir mal hoch. Dem halt hier irgendwie einen Link geklickt, den hat er mir halt gesucht und dafür mir einfach Code gemacht. So, und jetzt kann ich das Ganze natürlich auch gleich nehmen und wieder einmal abspielen, dazu einmal noch übersetzen, damit das nämlich hier links in meinem Test Explorer auftaucht. Machen wir mal hier. Sorry. Das Problem, wenn man wieder ein bisschen zu bequem ist und alles Quality UI Test Methode einsetzt und davon mehrere Projekte hat, findet man natürlich immer nie das passende wieder. Machen wir das einfach mal so. Sagen wir Run. Und dann sollte das Ganze jetzt auch laufen. Also man kann einen gewissen Rahmen, sieht man jetzt schon, es müsste jetzt gleich grün sein. Ja, kann man schon relativ schnell da ein Ergebnis erzeugen. So, jetzt müssen wir was probieren. Ich hoffe, das geht jetzt. Das ist immer so ein bisschen tricky, da muss man aufpassen. Ich hoffe mal, das geht. So ein bisschen aufpassen, das ist immer ein bisschen der Nachteil von den ganzen. Okay, dann überspringen wir das mal lieber. Mein Geschrappe ärgert mich manchmal ein bisschen bei Quality UI Tests. Also eine Zeile, man würde jetzt Browser Dialog, Current Browser ist gleich Chrome machen, bevor ich jetzt auch mich hier eine halbe Stunde mit Ihnen da rumärgere. Dann würde er das Ganze nehmen und in einem Chrome wiedergeben lassen. Muss ein bisschen aufpassen. Je nachdem, die Visual Studio Bits müssen auch passen zum Browser, weil wenn Google mal wieder ein bisschen was aktualisiert, kann sein, dass das Ganze plötzlich mal nicht tut. Da muss man einfach die Komponenten aktualisieren. Das passiert immer vorzugsweise gerne während Demos, wenn er mal einen Tag vorher das Ganze wieder aktualisiert hat. Genau. Was kann man da noch machen hier an der Stelle? Sozusagen so die Stufe 2 dann an der Stelle. Nehmen wir jetzt nicht nochmal auf, weil das Prinzip wäre genau das gleiche. Ich mache vielleicht das ein bisschen größer, damit Sie auch was sehen. Die meisten machen das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Allerdings ist das immer so ein bisschen problematisch, zwecks Wartbarkeit. Wenn man spätestens mal mit mehr als einer Person an der gleichen Testbasis arbeitet, habe ich irgendwann mal einfach ein Problem. Nämlich, wenn man versucht, das, was hier intern entsteht, ist XML und daraus noch eine Menge Code. Sagen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, hat allein schon irgendwie 300 oder 400 Zeilen Code. Ist nicht so toll, wenn man es hinterher mergen muss mit dem TFS, egal welches Tool Sie nehmen dafür. Ist keine Freude, vor allem der XML-Teil. Und jetzt stellt man sich vor, da arbeite ich mit 3, 4 Leuten dran, jeder nimmt für sich auf und teilweise generieren die unterschiedliche IDs. Wenn ich das versuche zu mergen, das ist ein purer Albtraum. Was man machen kann, ist ein Ansatz, wenn man jetzt sozusagen vom Coded UI-Testbilder nicht lassen kann, kann ich auch mehrere UI-Maps anlegen. Kleiner Tipp dazu, sozusagen, das habe ich hier mal gemacht, ist in der Solution selbst kann man sagen Add New Item. Und wenn man dann nämlich mal sucht nach Map, dann gibt es einfach eine Coded UI Test Map. Und da kann ich mir einfach eine neue anlegen. Ich glaube, im Deutschen heißt das irgendwie Testkarte oder sowas. War so ein bisschen komischer Begriff. Aber wenn Sie eine englische Version haben, Testmap und dann sozusagen ist alles gut. Und da kann ich unten letztendlich einfach einen beliebigen Namen eingeben und damit habe ich einfach eine weitere UI-Map dann in meiner Solution drin. Also kann man sagen, okay, dann sieht man, geht der gleiche Editor wieder auf und jetzt könnte ich auch mit mehreren Personen parallel das Ganze bearbeiten. Das wäre an der Stelle überhaupt kein Thema jetzt. Kann jeder übernehmen, kann jeder für sich einchecken und damit habe ich sozusagen auch das ganze Thema Merchen, den Potenzial auf ein Minimum begrenzt. Ja. Berechtigte Frage. Nein, er klickt nicht Koordinaten, zumindest standardmäßig nicht. Er sucht sich das Control auf Basis von einer ID typischerweise raus. Habe ich auch gleich nochmal eine Demo dazu für die WPF-Windows-Welt. Das wird auf Basis von IDs gemacht. Das, was Sie als Koordinaten gesehen hatten im Code gerade, sind Koordinaten, die sich auf das Control relativ beziehen. Das heißt, immer nur im Control-Kontext. Das kann manchmal bei so WPF-Anwendungen zum Beispiel kann das mal relevant sein, wenn ich dann anfange, plötzlich, sage ich mal, so Extremszenario in einen Button ein Grid reinzutun, in das Grid ein Video und noch irgendwelche anderen Elemente, dann macht das schon einen Unterschied dann zum Schluss, wo ich in den Button klicke. Und solche Sachen kann man damit adressieren. Bei einem, sage ich mal, Stehen- und Standard-Button, den ich immer wieder habe, da kann ich einfach in die Mitte drücken. Das, sage ich mal, das funktioniert so in 99% der Fälle, ist das auch genau das Verhalten, was man will an der Stelle. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, da macht er dann teilweise schon ein Fallback, ist, wenn ich, sage ich mal, irgendwelche Controls habe, zum Beispiel bei Java passiert das, wenn er die Controls nicht tracken kann, dann versucht er tatsächlich die Position, die sie gerade geklickt haben, zu klicken. Aber dann würde man eher sozusagen über die Optimierung das Ganze dann machen. ist teilweise auch einfach, selbst wenn sie .NET haben, kann das auch mal passieren, dass wenn sie die ID nicht gesetzt haben, dass man dann trotzdem versucht, auf Basis der Koordinaten zu klicken, wenn er quasi nicht genug Kriterien gefunden hat, diese Recorder-Engine, um das Control eindeutig zu finden, dann kann das auch noch passieren, ist aber eher selten. Okay? Das heißt, hier wieder Code aufzeichnen und dann läuft das Ganze weiter, wie ich das eben gerade für ein Beispiel gemacht habe, ist das Gleiche, nur wieder sozusagen als Fleißarbeit. Genau, und was man da machen kann, ist, das hatte ich hier nämlich schon mal gemacht im Vorfeld, ist das Ganze einfach mal den Test noch mal ein bisschen weitergetrieben. Kann ich letztendlich mit ein bisschen Code programmieren, kann ich oben einfach die UI-Maps dann, die ich erzeugt habe, habe ich jetzt in dem Fall mal, der Code hat sicherlich noch ein bisschen Optimierungspotenzial, aber um das Prinzip zu zeigen, ich kann letztendlich oben, sieht man hier oben, kann ich hier letztendlich einfach einmal eine Instanz gebildet, das, was ich vorher einmal aufgezeichnet habe, habe ich halt einfach speziell benannt. Daumen und Tipp, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man es richtig benennt, weil das können Sie hinterher nur bedingt umbenennen. Dieses XML ist also ein bisschen sensibel darauf. Und dann letztendlich kann ich einfach meine Events, die ich halt vorher aufgezeichnet habe, die Methoden, wie jetzt bei einer UI-Map, ist genau das gleiche in grün, kann ich die einfach auswählen und kann die Aktion sozusagen antriggern. Und dann habe ich jetzt hier unten einfach nochmal, um sozusagen auch zu zeigen, dass man auch mit mehreren arbeiten kann, habe ich dann einfach eine weitere Instanz gebildet, indem wir mal auf Create Event klicken, ist die gleiche Webseite, führe wieder eine Aktion aus, gebe irgendwie einen Titel ein und gehe dann wieder zurück über die Common, wo ich jetzt in dem Fall mal Menünavigation und Starten, Stoppen drin habe, führe ich dann wieder die Aktion aus. Was man jetzt dann auch hier machen kann, ist, das wäre sozusagen noch die Verbesserungsoption, ich würde diesen ganzen Initialisierungscode, den würde man wieder in einen Testrunner reinstopfen, wo man sagt, okay, man macht da die ganze Optimierung drüber, dass sozusagen ein Tester selbst sich mit solchen Details nicht auseinandersetzen muss. Dann bleibt zum Schluss nur noch übrig, die Aktion selbst auslösen. Das würde dann bei mir noch ein Tester zum Schluss schreiben. Und damit ist, sage ich mal, der Aufwand auch recht überschaubar. Das würde ich sagen, mit New und irgendwelche Performance-Optimierungen, das würde ich jetzt typischerweise in dem Konstellation nicht bei einem Tester sehen. Das würde einfach ein Entwickler ihn einmal als Rahmenwerk bauen, kann man super generisch machen und dann ist es einmal auch okay. Okay, und wenn man das Ganze macht, müssen wir mal kurz gucken, das ist der Multitest. Sollte jetzt theoretisch mit der gleichen gehen. Mal gucken, ob ich vor einer Woche gut gearbeitet habe. Ja, also scheint irgendwie zu klappen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich kann da, wie gesagt, ich merke jetzt rein vom Handling her nichts. Das ist jetzt irgendwie eine andere UI-Map ist, so, jetzt müsste auch gleich irgendwie den Browser schließen. Heute stur. Ah, okay. Gedenksekunde. Das wäre jetzt nochmal so ein Kandidat für eine Optimierung. Da hat er ein bisschen unnötig lang gesucht. Da hat er jetzt nochmal versucht, das Fensterchen zu finden. Wenn Sie sowas wahrnehmen, tatsächlich immer ein guter Tipp. Das ist so ein Punkt, wo man sagen müsste, da sollte man sich die UI-Map nochmal angucken. Da fehlt nämlich irgendwelche Initialisierung. Oder Sie haben Ihre Anwendung nicht optimiert, eins von beiden. Typischerweise eine Kombination aus beiden. Da kann man sozusagen, ich zeige Ihnen gleich nochmal ein Beispiel, das geht noch einen Tick schneller. Okay. Ja, sozusagen mal der erste Coded UI-Test, plus ein bisschen kleines Verbesserungspotenzial noch an der Stelle. Jetzt sozusagen mal was jetzt neu gekommen ist. Ich habe jetzt gerade ja noch ein Visual Studio 2012 genommen. War bis dato auch so ziemlich am Anfang egal, was man nimmt, jetzt vor allem für die Windows und IE-Welt, was da gleich ist. Aber jetzt mit 2013 kam auch entsprechende Unterstützung mit für Windows Store Apps. Das heißt, auch die kann ich entsprechend einer Testautomatisierung unterziehen. Ist auch so ein Bereich, den gerne, zumindest für mich so gefühlt, viele von den App-Entwicklern immer gerne und gewissentlich ignorieren, dass man nämlich auch die Teile sozusagen oder die Anwendungs muss man genauso qualitätssichern wie alles andere auch. Das ist halt nicht nur bei einem Hackathon, aus meiner persönlichen Meinung, eine Anwendung mal zusammenklimpern an einem Abend und dann sozusagen raus in die Welt damit. Das ist es halt nicht, sondern auch da muss ich natürlich eine gewisse QS einfach unterziehen. Und sag ich mal, da gibt es mittlerweile eine ganz coole Geschichte. Das ist nämlich, da hat die Produktgruppe eine Erweiterung gemacht für das Coded UI Framework, ist regulär im Produkt drin. Das heißt, ich kann auch Touch-Anwendungen entsprechend testen. Wie gesagt, wenn man hier mal gucken würde, also ich kann jetzt was tippen, ich habe definitiv hier keinen Touch. Und was wir jetzt mal machen wollen, ist ein relativ simples Beispiel. Sozusagen das Ganze mal weitergetrieben. So, mal kurz gucken, ob meine Demo-Anwendungen sind. Und zwar einfach mal jetzt eine Anwendung aus dem Windows-SDK für Windows-Store-Apps, wo man einfach mal sagen, so Touch, so Gesten abfragen kann. Das heißt, was das ist, ist relativ simpel. Wir schalten hier oben mal gleich um in Pointers 1. Er soll dann hier oben irgendwie mal die Gesten auswählen. Was ich jetzt hier noch machen kann, ist sowas drücken wie jetzt Tab, kann ich einmal drücken. Das wird auch gleich grün schalten. Passt soweit. Double Tap kann ich irgendwie auch noch machen. Was aber definitiv nicht geht, ist mit Maus hier oben so ein Hold drücken. Kann ich also schlecht simulieren, wenn ich jetzt nicht zufällig ein Touchgerät habe. Und jetzt will ich das Ganze aber trotzdem mal gerne testen, und zwar auch auf Geräten. Sag mal, Stichwort, ich habe eine virtuelle Testumgebung, da gibt es ja keine Touchgesten. Also mir wäre zumindest kein VMware oder Hyper-V bekannt, der das kann. Und jetzt will ich das Ganze aber trotzdem testen. Auch das kann ich damit machen, mit dem gleichen Framework. Das heißt, obwohl ich kein Touch-PC habe, kann ich Touch-Gesten auch damit probieren. Oder kann ich damit auch ausführen. Und das Ganze machen wir jetzt mal mit der Anwendung, die ich jetzt hier gerade ausgerollt habe. Das heißt, wir gehen mal zurück ins Studio. So. Dann mal C. Testing Info Day. So, nehmen wir mal das hier, das ist das Beispiel. Sorry, falsch. Nehmen wir mal das, ist besser. Nur ein bisschen aufpassen, wenn man zu viele Visual Studio Versionen hat, wird das irgendwann mal verwirrend. Aber für den Teil jetzt mit Windows 8.1 macht es tatsächlich einen Unterschied, weil ich habe einfach schlichtweg den Projekttyp nicht unter 12 zur Verfügung. So, mal kurz gucken, dass das alles passt. Das ist noch... Ja, das müsste das neue sein. Oh ja, das passt. Das werfen wir mal raus. So. Das heißt, hier relativ ähnlich zu dem, was wir gerade gemacht haben, schon bei der einfachen Demo. Neues Projekt. Hier allerdings aufpassen. Hier dürfen Sie nicht nehmen das. Das würde nämlich nicht funktionieren. Kann man gern machen. Bin ich auch das erste Mal, wo ich das gelesen habe, auch reingelaufen. Man muss schauen, tatsächlich unter Store-Apps. Da gibt es nämlich einfach einen speziellen Typen dafür. Ganz wichtige Sache. Ansonsten geht das nämlich ziemlich schief. So, und dann geht nämlich jetzt auch der Editor oder der Generator wieder auf. Man sieht, er sieht auch einen kleinen Tick anders aus als das, was man nämlich kennt. Ich kann entweder händisch schreiben oder so partiell Sachen auch generieren. Wir machen jetzt mal das Generieren. Da gibt es nämlich schon gar kein Action Recording an der Stelle, wird nämlich schlichtweg nicht unterstützt für den Typ. Wir nehmen jetzt mal hier das erste. Okay. Jetzt schaltet er auch nämlich gleich die Sichtweise um. So, und jetzt sozusagen fängt es nämlich schon an. Anwendungsstart selbst in so einer Kachel kann ich nicht aufzeichnen. Was ich machen muss, ist einmal mit diesem hübschen Fadenkreuz, was ich sonst nämlich nutze, um Vergleiche zu machen mit Coded UI, nehme ich jetzt, ziehe es einmal drauf, mal kurz gucken, das ist, wir haben das Input-Sample. Und was ich hier brauche ist, damit ich hinterher die richtige Kachel auch auswähle, brauche ich diese hübsche ID hier. Die kopiere ich mir mal kurz. Speichere die in der Datenquelle schlechthin. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendwie, mal kurz gucken. So, jetzt gehen wir nämlich wieder in unsere Kachel rein. Machen wir nochmal kurz ein Reset, machen wir so. So, und jetzt nehmen wir einfach nämlich das sukzessive und ziehen das hier auf die Punkte, die wir brauchen. Wir werden hier irgendwie mal draufklicken hinterher mit einem Tab. Schalte jetzt hier mal in den Baum rein. Also hier oben einfach links drücken. Und jetzt sage ich hier oben, ich brauche das eigentlich nur dieses Fenster, um jetzt immer die Kontrolldefinition zu generieren. Einmal reinklicken, dann nimmt das nämlich jetzt auch einen Code rein gleich. So, dann klicken wir hier mal wieder und machen das Ganze. Das kann ich gut erwischen. Code rein. So, und... auch wieder das Ganze einmal und zu guter Letzt da auch wieder drauf Und damit müsste ich jetzt so gut wie alle haben. Und nach Vollständigkeit habe ich den noch dazu. Dann haben wir es eigentlich soweit. So, einmal reinziehen. Wenn ich oben sage, immer Code dafür hinzufügen, dann habe ich die Definition dafür, sparen sich ein bisschen Tipparbeit. Sage ich einmal noch Code generieren, das darf man nämlich nicht vergessen. Da sind wir nämlich bei der Vorbereitung dann initial nämlich mal so gegangen, weil den Knopf übersieht man nämlich mal gerne. So, dann können wir das Ganze jetzt einmal hier schließen. Gehen wir mal ins Studio zurück. So. Dann haben wir hier nämlich unsere UI-Map mit entsprechend den Definitionen für die Elemente. Und jetzt geht es daran, entsprechend dafür Code zu bauen. Gehen wir einfach mal hier in die vorgenerierte Coded-UI-Testmethode mal rein. So, das löschen wir mal raus. Und wir brauchen hier ein Sammelwindow. Und das Ganze ist einmal Launch. Und hier entsprechend einmal aus unserem Datenspeicher das Ganze mal wieder rausgekramt, die ID. Kleiner Tipp, wie man es auch noch bei der Gelegenheit etwas einfacher machen kann, ist, das kann man auch mit PowerShell rauskriegen, so die IDs. Also man muss nicht zwingend den Editor dafür nehmen. Ja?
Ist die eindeutig die ID oder ändert die sich bei jedem Rechner, auf dem ich das jetzt installieren würde?
Die ist eindeutig. Die ist auf jedem Rechner gleich. Die generiert einmal bei der Programmerzeugung die GUID. Die ist eindeutig. Ja. Einmal beim Erzeugen vom Programm generiert eine GUID und die baut er dann rein. So, also einmal Anwendung starten. Mal kurz gucken, dass das passt. Was Sie jetzt hier gerade als rot sehen, das ist bei mir einfach der ReSharper. Der hat ab und zu mal so psychologische Probleme irgendwie mit dem Coded UI-Test. Wenn ich das nächste Mal öffne, findet das komischerweise. Man sieht, die Kachel geht zumindest mal auf, ist gleich wieder zu. Und jetzt machen wir das Ganze mal weiter. Das ist nämlich das, was sozusagen neu dazugekommen ist jetzt mit Visual Studio 2013. Ist nämlich eine API für Gesten. Und das hat einfach sowas wie jetzt zum Beispiel einen Tab. Einmal antippen. Und jetzt löse ich das Ganze auf dem Control einfach aus. Und dazu nehme ich jetzt meine generierte Coded UI Map. Navigiere mich mal durch den ganzen Baum durch. So, das erste wollen wir oben irgendwie das Szenario auswählen. Nehme die Geste. Das ist einfach das dritte Element links oben in der Liste ausgewählt. Relativ simpel. So, und damit sie auch was sehen und das Ganze nicht zugeht, machen wir ein Playback-Wait. Tipp, weil das sieht man relativ oft, wenn sie warten müssen, nehmen sie alles, aber bitte kein Thread Sleep in einem Test. Playback-Wait ist jetzt auch nicht die perfekte Lösung für alles, aber es ist immer noch um Welten besser und vorhersehbarer als alles andere. Und sozusagen die Deluxe-Klasse davon ist dann zum Schluss Anwendungssynchronisierung zu nehmen, wo ich dann wirklich Testcode sich mit Anwendungsgründen hält. Das ist dann sozusagen Premium oder sagen wir mal, sind dann die zwei Michelin-Sterne an der Stelle. So, was können wir da noch machen, Hübsches? Kennt auch sowas wie Double Tap. Das wäre jetzt mal so das zweite Element. Würde ich jetzt endlich im gleichen Stil weitermachen. Machen wir mal das Szenario List. Sag ich mal, gibt es hier irgendwie Double Tap. So, mal kurz gucken. Das ist einmal auf die dritte. Das kopieren wir nochmal, damit wir auch sehen, dass das Ganze, wir haben jetzt oben nur ausgewählt. Machen wir einfach mal ein bisschen Bequemlichkeit. Nehmen wir mal etwas bequemlichere Lösung. Generieren, ändern hier nochmal kurz den Code ab. Wir brauchen das einmal Tipp-Element. Und zu guter Letzt, hier machen wir auch nochmal ein Playback-Wait. Jetzt einfach auch was sehen, 5 Sekunden warten. Und zu guter Letzt, wir lösen jetzt mal noch auf dem letzten Element, was ich nicht mit Maus auslösen konnte, kann man nämlich auch sowas machen, Press and Hold. Das ist nämlich die Geste, um das sozusagen so 2 Sekunden auf den Button zu drücken. UI-Map. UI-Map, da haben wir die Anwendung. das Panel und zu guter Letzt unseren Hold-Text. Den drücken wir einmal. Und damit wir hier was sehen, hier warten wir mal ein paar Sekunden länger. So, mal kurz gucken, übersetzen, ob das noch soweit alles passt. Ja. Also was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, wir lösen mal einfach verschiedene Gesten mal aus. Jetzt nehmen wir mal... Sieht auch eigentlich ganz okay aus, genau. Tab auslösen und hier hinten halten wir nochmal sozusagen als Spezialgeste das Ganze nochmal drauf. Also man kann auch sowas machen wie größer und kleiner ziehen und so, das geht auch und irgendwie sliden und so. Das ist jetzt allerdings ein bisschen aufwendiger zu programmieren, deswegen würde ich jetzt mal im Sinne der Zeit mal, machen wir jetzt mal nicht, aber einfach mal so eine einfache Geste mal zu sehen, also dass das auch geht hier. So, jetzt klickt da oben drauf, sieht man auch, mit dem wird auch visuell angezeigt. Jetzt sollte er gleich unten auf Tab mal drücken. Na, habe ich das Falsche ausgewählt? Ich hoffe mal, ich habe... Ah ja, okay, passt. Also schaltet auf grün um, wartet jetzt mal 5 Sekunden. Double-Tap hat, glaube ich, einen Fehler drin, aber das liegt an der Implementierung. Aber hinten sieht man, Hold kann ich jetzt auch auslösen. Könnt ihr es auch noch prüfen mit einem Assert, ob der richtige Wert und so angezeigt wird, Farbprüfung und so weiter. Ja?
Der zweite Tab geht wieder oben auf die Listbox, der Double-Tap geht aufs Falsche.
Mal kurz gucken. Stimmt. Ja, muss ein bisschen natürlich auch das Richtige nehmen. So, mal kurz gucken. Double Tap. Ja, so, stimmt. Gut aufgepasst. Guter Tester. Wenn Sie sofort merken, ist immer ein gutes Zeichen dafür. Wenn irgendwie die Kleinigkeiten, die finden irgendwie die Tester immer sofort so instinktiv oder so. Da brauchen wir auch gar nicht viel zu sagen. So, jetzt sollte es auf jeden Fall passen. Aber der zweite wird wahrscheinlich trotzdem umschalten, weil das hat irgendwie einen Bug drin intern. Wird trotzdem nicht funktionieren wahrscheinlich. Ich glaube, es wird nicht besser. Ich glaube, wir lassen das mal lieber an der Stelle. Verschlimmbessert, ja. Ja gut, das ist aber nicht der Standard. Definitiv nicht. Naja, müssen wir mal gucken. Also das ist wahrscheinlich jetzt hier einfach nur die ID oder so. Gesture Tab. Gute Frage. Naja. Wie gesagt, ging auch an der Stelle nur mal ums Prinzip. Also man kann, wie gesagt, so Gesten auslösen. Also das geht wirklich querbeet mit Sliden, rauf, runter, größer, kleiner ziehen und so weiter. Und der Punkt ist, es funktioniert auch auf meinem PC, der keinen Touch hat hier. Also ich kann hier tippen, was ich will. Das ist definitiv kein Touch oder so. Geht also an der Stelle mittlerweile. Eins Voraussetzung ist Windows 8.1 und dann läuft die ganze Sache. Genau. Ja, was ist auch noch so, immer so ein Klassiker dabei? Windows-Welt. Bis jetzt hat ja immer alles super funktioniert. Sag ich mal, mehr oder weniger gut, aber was auch immer gerne mal auftritt, ist, sag ich mal, nehme mal irgendwie so eine Windows-Forms-Anwendung, meine relativ simple. Die wird jetzt haben einfach nur ein Label und 2 Textboxen. Na? Und was die hat, ist, während die schon mal hochstartet, also das ist wirklich relativ straightforward. 2 Labels, 2 Textboxen, also das ist jetzt, sage ich mal, so rein softwaretechnisch, sage ich mal, die Krönung der Schaffenskunst an der Stelle. Also wirklich super, hat auch sehr lange gedauert, genau 20 Sekunden, das zu bauen. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt nicht der Punkt, was da jetzt dahinter steckt oder so, sondern einfach sozusagen mal so ein kleines Problem mal zu sehen, wo nämlich viele gerne auch mal reinlaufen. Machen wir mal Folgendes. Halt erstmal starten wir die Anwendung nochmal parallel. Dann fügen wir mal in guter Tradition wieder mal einen Test mal hinzu. So, einfach 2 Werte rein, bisschen Code generieren. Ich ignoriere jetzt mal bewusst sämtliche Benennungskonventionen, weil das jetzt nicht mein Punkt daran ist. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir löschen mal das raus. Das machen wir wieder zu. Einmal. Lassen uns das Ganze nochmal kurz bauen. Einen Test haben wir hier, dann Gegenprobe. Das Ganze nochmal minimieren. Sollte also jetzt, dass die gleiche Anwendung noch ist, kommt jetzt einmal wieder hoch, also sowas wie die Anwendung wieder im Fokus holen, holt da rein, führt den Wert rein, läuft soweit alles. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt haben wir nämlich mal unseren Entwickler, der ein bisschen Aktionismus zeigt und sagt, die Anwendung hier, Label 2, da fehlt ein Leerzeichen. Kleine Änderung. So, sieht immer noch relativ ähnlich aus. Jetzt lasse ich das Ganze mal laufen. Ich könnte auch das Label weglöschen, der Effekt wäre letztendlich der gleiche. So, jetzt sollte eigentlich gleich die Anwendung mal wiederkommen. Weiß schon schief. Machen wir nochmal. Er hat es, glaube ich, schon hochgezogen gehabt, oder? Na, er läuft noch. Bild. Das Ganze mal klein machen. Also an der Stelle sollte ich so früh noch nicht abbrechen. Ah, okay, er sagt es aber schon. Das sieht man hier schon. Ich mache es mal ein bisschen größer. Er hat sogar schon vorher erkannt, also nämlich letztendlich gesagt, irgendwie findet er was nicht. Das heißt, der Test geht schon schief. Ich habe nur ein Leerzeichen gedreht, also eigentlich nicht viel gemacht. Was hat er jetzt hier für ein Problem an der Stelle? Das ist nämlich das, was sozusagen, wenn man jetzt gerade fragt, deswegen auch die Frage sozusagen, kennen Sie MSA oder nicht? Letztendlich sein Problem ist, was er jetzt hier hat, ist, der hat einfach schlichtweg keine ID. Der hat versucht, ein Element zu finden, also diese Textbox, hat er den Namen angenommen von dem Label hier vor. Das heißt, der hat sozusagen, das Framework hat versucht, die Textbox zu finden auf Basis von Label 2. Und was ich jetzt einfach mal mache, ist, da kann man ihm ein bisschen sozusagen auf die Sprünge helfen, ist, es gibt sowas wie so ein Accessible Name. Das ist nämlich die Basis für die ganze Automatisierung jetzt für die WinForms-Welt. Der Gegenpart dazu in der WPF-Welt wäre die Automation Properties. Ich habe in meinen Foliensatz noch einen Link reingetan, da sind noch mal ein paar Informationen dazu. Also da gibt es dann Automation ID und Name. Funktioniert aber technisch relativ ähnlich. Und jetzt bauen wir das Ganze einfach nochmal kurz. Und dann sollte nämlich der gute Test nämlich einfach weiterlaufen. Okay, das läuft. So, schauen wir mal. Ja, einmal die ID gesetzt, sieht man, das läuft wunderbar. Ich meine, jetzt Label 2 ist eine schlechte Accessible ID, also sollte man noch mal ein bisschen schöner machen, aber es soll einfach das Prinzip zeigen. Selbst bei diesem simplen Beispiel. Okay, jetzt hat er bei Label 1 ein Problem. Können wir aber auch relativ zügig fixen. Und wenn alles gut läuft, sollte das nämlich jetzt auch passen. Das läuft natürlich noch nicht. Okay, jetzt hallo. Ja, das ist immer das, wenn man totales Chaos hat bei den IDs. So, also okay, jetzt läuft's wunderbar. Jetzt müsste auch gleich hier irgendwie. Also nochmal, jetzt müsste es aber haben. Ich glaube, ich habe jetzt zu viel mal einen Test ausgelöst. Also nochmal, kontrolliert, in Ruhe, starten, passt. Dann sagen wir hier mal Run. Jetzt müsste auch unsere Anwendung gleich hochkommen. Das Ganze laufen. Ja. Die IDs vielleicht vertauscht. Auf jeden Fall, man sieht, dann läuft es. Also Automation ID ist essentiell wichtig, dass die Information hängen bleiben muss. Und man sieht, dann läuft auch der Test wieder. Wahrscheinlich war gerade nur die Nummer wieder mal vertauscht. Also 10 in der richtigen Reihenfolge setzt natürlich auch voraus, dass man das korrekt tut. Aber letztendlich, es tut dann. Also ID setzen und sie sind also sozusagen an der Stelle safe. Was man dann auf Basis von so einem Beispiel natürlich auch noch machen kann, ist, sag ich mal, wie man das Ganze debuggen kann. Wie gesagt, habe ich es hier nochmal reingenommen. WPF-Feld wäre quasi die Information, da wäre sozusagen das, was ich jetzt gerade gesetzt habe, wäre Automation Name, Automation ID. Und dann sozusagen hat den gleichen Effekt an der Stelle, wie jetzt bei Accessible Name und Accessible Description. Und ein Tool, wenn Sie das sozusagen debuggen wollen, ist, was ich Ihnen da ans Herz legen kann, ist ACC-Checker. Weiß nicht, wer von Ihnen kennt den? Okay, ein paar. Können wir uns mal kurz, das geht relativ zügig zu zeigen, ist bei mir sozusagen im Coded UI Standard-Repertoire drin. Gibt es auf CodePlex. Ist einfach ein Best-Practice-Scanner, wo ich meine Anwendung auswähle. Jetzt in dem Fall mal Form 1. Und rechts wähle ich einfach Regeln aus. In dem Fall interessiert mich jetzt speziell Name. Dann sage ich mal Run. Dann zeigt er mir, je nachdem, wenn ich jetzt Probleme habe, ich habe es jetzt schon optimiert, zeigt er mir jetzt keine Probleme an. Dann würde ich hier sehen, dass jetzt in dem Fall die Textboxen keine ID haben. Und wo das auch super spannend ist, wenn ich was über meine Struktur, meine Anwendung lernen will. Na, hier sieht man nämlich schon das Problem, was es ist. Wenn Sie mal genau gucken, jetzt kann man das nicht erkennen. Deswegen hat er nämlich auch die ganzen Sachen gedreht. Also wenn Sie solche Effekte haben, wie ich jetzt gerade, würde ich jetzt nämlich auf Basis der Informationen sehen, okay, der hat anscheinend oben, habe ich irgendwie Label 2 vergeben, aber das Label daneben heißt Label 1. Müsste ich quasi nochmal gucken, habe ich irgendwie bei den IDs was falsch gemacht. Oder wenn die gleich sind, würde ich auch sehen, Label 1, Label 1, würde ich quasi nochmal nachdebuggen, wo das Ganze jetzt herkommt und kann dem Entwickler konkret auch ein Instrument an die Hand geben, gerade jetzt auch bei WPF oder so, wo er wirklich gucken kann, was ist der Baum, wenn ich was optimiert habe, kommt auch das Ergebnis raus, was ich will, ohne dass ein Coded UI-Test dafür schreiben muss oder laufen lassen muss. Einfach das Tool nehmen, scannen, drücken und sozusagen sind da, läuft super dann an der Stelle. Und wenn ich das quasi dann, was ich jetzt hier gemacht habe, nochmal auf die Spitze treibe, das Ganze, das ist dann sozusagen der Abschluss. Dann, mal kurz gucken, wo habe ich es hingelegt, kann ich natürlich auch neben dem, nehmen wir mal so einen lokalisierten Test von mir, kann ich natürlich auch den Coded UI Code komplett händisch schreiben, wenn ich nämlich IDs und so alles vergeben habe. Sehen wir jetzt gleich mal in dem Beispiel hier, da habe ich mal so eine UI-Map komplett händisch aufgebaut, da habe ich einfach nur noch mit dem ACC-Checker mir die IDs rausgesucht, habe einfach zwei simple Methoden, die einfach heißt, such mir einen Control auf Basis der ID, nicht mehr. Und dann bin ich den Baum quasi einfach abnavigiert. Was anderes hätte der Coded UI Testbilder auch intern nicht gemacht. So, schauen wir mal, was gleich geladen hat. Das heißt, die Anwendung sozusagen einfach My Events auf Deutsch. So, schauen wir mal, dann brauchen wir nochmal den Solution Explorer, wenn das gleich geladen hat. Das hier machen wir mal alles parallel mal zu. Kurz gucken, dass der Server auch noch läuft, dann kann ich mir ein bisschen Zeit sparen. Ja, der tut. Jetzt gehen wir dahin. So, und was ich dann nämlich machen kann, ist, sozusagen das, was wir vorher, das nochmal kurz zur Info, da haben wir es. Was ich vorher quasi gemacht habe, ist, die Basis für alles ist, sag ich mal, diese zwei, drei Zeilen Code eigentlich. Das ist das, was ich vorher im Recorder benutzt habe. Das ist einfach nur ein Control bauen, auf Basis von der ID was suchen oder Name und das Control zurückgeben. Mehr ist das nicht. Das ist mein ganzer Recorder, mehr brauche ich dafür nicht, außer diese drei Zeilen Code und die ID aus dem ACC-Checker, die ich vorher sowieso habe vergeben müssen. Und dann kann man letztendlich, nehmen wir mal irgendwie sowas wie das Common. Wenn ich jetzt später zum Beispiel einfach einen Button drücken will, ist das nichts weiter außer Find Control by Name, ID reingegeben, die ich vorher vergeben habe und zu guter Letzt nochmal einen Mausklick ausgelöst. Mit einem flexiblen Punkt, typischerweise in der Mitte. Mehr ist das zum Schluss nicht mehr. Und damit habe ich schön super wartbaren Code. Und man kann das Ganze halt noch auf die Spitze treiben. Das ist jetzt gut, wie gesagt, der funktioniert sowohl für Deutsch als auch für Englisch. Würde immer das Gleiche sein, weil die IDs immer gleich sind. Und selbst wenn ich dann später solche Sachen mache, wie, sage ich mal, ich will jetzt prüfen, jetzt in dem Beispiel, es zeigt ja an, im Englischen no events exist und im Deutschen sagt er, es existieren keine Events. Ich will ja nicht meinen Testcode jedes Mal ändern, nur weil der Zielwert, der vergleicht werden soll, dass der sich ändert. Und was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, hinten rechts habe ich einfach das, was die Entwicklung schon hatte, nämlich die Ressourcen-File, wo die lokalisierten Werte drin stecken, habe ich einfach fürs Assert angebunden, einfach zu gucken, ob zumindest mal der Wert korrekt drinsteht. Es ist noch kein vollständiger sozusagen Test, ob die Übersetzung korrekt ist. Das kann nur ein Mensch entscheiden. Aber ich kann zumindest prüfen, ob, sage ich mal, dieser Wert verdrahtet ist mit meinem Button und ob prinzipiell das Durchnavigieren in der Anwendung funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt, wenn man gucken würde, ich habe das gleiche Beispiel auch in dem Verzeichnis, kann ich Ihnen gerne auch mal geben. Kann man sehen, ich habe es einmal als lokalisiert, wo ich wirklich den String hart reingeschrieben habe und jetzt sozusagen als Gegenpart nochmal ressourcenfrei. Und was man dann einfach machen kann, ist zu guter Letzt, wenn ich das sozusagen so aufgebaut habe, kann ich mir meinen Coded UI-Test machen, der sieht zum Schluss wieder relativ ähnlich aus zu dem, was Sie händisch aufgezeichnet haben. Jetzt in dem Fall mal mit einem Testrunner, der einfach diese ganze Initialisierung wegabstrahiert, sieht man, wird auch plötzlich der Code wesentlich aufgeräumter, wo ich sage, Testrunner, Desktop-Client, starten, 20 Mal klicken, also einfach zwischen dem Dashboard und den Manage-Events hin und her springen und gucken, ob das Event existiert und Anwendung einfach nochmal stoppen. So, und dann gucken wir mal, wenn alles gut läuft, sollte er jetzt auch hier bei 1 laufen. Ich hoffe mal, ich habe nichts, das ist nicht gut, das lief ein bisschen zu schnell. So, das läuft auf jeden Fall mal schon mal ein bisschen länger, aber immer noch nicht gut. Machen wir mal 2 draus. Da ist das irgendwas Altes. Okay, ist nicht da. Der Ordner stimmt nicht, das ist aber auch okay. Der liegt nämlich hier in einem anderen Verzeichnis. Da ich aber das alles in den Testrunner so zentralisiert habe, dass ich an wenigen Stellen nur noch ändern muss, damit der gleiche Test dann trotzdem läuft. Läuft das nämlich? Vorteil Testrunner, einmal zentral gemacht und es knallt schon wieder. Jetzt ist aber echt fies. Hier, wollen wir jetzt mal kurz gucken. Ja, okay. Wer weiß, was da jetzt war. Man darf einfach nicht zwischenklicken. Also man sieht, so muss es laufen. Ich habe diesen Code nicht geändert. Läuft. Wie gesagt, ja, geht auch relativ zügig, das Ganze. Irgendwie 20 Klicks sind irgendwie 25 Sekunden oder so. Das ist immer ein bisschen das Fiese. Deswegen sollte man hinterher auch den Test stets in einem Lab ausführen und nie auf einem Entwickler-PC. Weil nämlich genau sowas immer passiert, dass ich einfach reinklicke und das ändert komplett das Ergebnis. Das, wie gesagt, für selbst Debuggen ist es ganz okay, aber nicht für auf Dauer. Also das ist wirklich, sollte klar begrenzt sein. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal ein bisschen fies. Wenn man es nämlich nicht optimiert, nehme ich hier oben mal das T weg. Gleicher Test. Ich lasse auch gleich die Finger davon. Gar nicht in die Versuchung kommen, da irgendwie nochmal was anzufassen. So. Und jetzt kann ich quasi mit dem Frank noch gemütlich einen Kaffee trinken gehen, weil das Ganze jetzt, wie gesagt, ich habe einen Buchstaben entfernt. Ich habe mir jetzt mal gerade bewusst auch mal in die Fallback-Strategien reingezwungen. Jetzt macht er nämlich, jetzt sieht man, das geht wesentlich langsamer. Ich habe es mal irgendwie ausgerechnet. Ich glaube, Faktor 10 oder 15 macht das jetzt gerade aus. So eine Optimierung, wenn ich hier wirklich richtig hingeholfen habe, dass es schnell finden kann alles. Gleiche Test, einfach nur eine Zeile, eine Suchstrategie jetzt geändert an der Stelle. Wupp, läuft wesentlich langsamer.
Sucht er jetzt jedes Mal die
Komplette? Ja. Genau.
Jetzt weiß ich, wie man den Test zu
machen. Das ist jetzt endlich auch die Erkenntnis ein bisschen, das ist der Punkt, den Sie rausgehen. Nicht jetzt, dass man eine Zeile oben einen Buchstaben rauswirft, sondern was das einfach, sag ich mal, was das für einen essentiellen Unterschied macht. Also wenn Sie so ein Gefühl haben bei Ihrer Anwendung, dann ist es höchste Zeit, das zu optimieren. Und das ist, wie gesagt, auch Coded UI unabhängig. Teilweise haben andere Frameworks genau die gleichen Probleme. Wenn die Basis einfach nicht da ist von diesen Properties, dann sucht er einfach tief und breit und das dauert einfach ewig. Wir brechen das jetzt mal ab, weil das würde jetzt, wie gesagt, noch ewig so weiterlaufen. Right, da gehen wir mal rein, das passt. Genau, also wie gesagt, mal an der Stelle so eine kleine Demo auch nochmal dazu. Also Performance, Wartung, Lokalisierung, das geht eigentlich alles Hand in Hand über und wie gesagt, das macht einen essentiellen Unterschied. Genau, ja, das haben wir schon gemacht. Da können wir mal drüber weitergehen. Genau. Die Slide, die kennen wir schon. Sozusagen, dann übergebe ich das Wort an den Henrik, der jetzt, glaube ich, übernimmt den nächsten Talk. Und ja, ich hoffe, Sie konnten ein paar sozusagen sowohl positive als auch, wie man es sozusagen einfach mal ein paar Sachen noch mitnehmen, sozusagen, wo man bei Ihren Tests auch ansetzen kann. Ich denke mal, der eine oder andere hatte auch den Fehler, den ich hier auch gerade hatte, hatte auch bei sich selbst gehabt, bei seiner Anwendung. Da sieht man, das ist sozusagen auch was, was sozusagen in der Realität dann doch relativ oft auftritt. Aber es ist nicht unlösbar. Sie hat man an der Stelle, denke ich mal, genauso gesehen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag heute.